Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ganz oft werde ich gefragt, oh je, ich gehe über den errechneten Termin, ich habe Angst vor einer Einleitung, was kann ich machen, was kann ich tun, um meine Geburt ein bisschen in Gang zu bringen? Und ich bin so froh, dass ich heute wieder Marisa Fiege bei mir zu Gast habe. Sie war gerade eben erst bei mir zu Gast zum Thema Einlauf. Und auch die Podcast-Folge ist sehr empfehlenswert, wenn du gerade in der Situation bist, dass du denkst, ah, ich will irgendwie meine Geburt ein bisschen anstupsen, was kann ich tun? Und auch hier bei dieser Podcast-Folge habe ich wieder ganz viel von Marisa lernen können, was da empfehlenswert ist, was hilft und unterstützen kann, was vielleicht auch nicht. Und ich wünsche dir viele gute Erkenntnisse mit dem Interview mit Marisa Fiege vom Geburtshof. Liebe Marisa, du bist jetzt schon das dritte Mal bei mir zu Gast im Podcast und ich freue mich sehr darüber, jedes einzelne Mal, weil du einfach so schön in der Tiefe Dinge erklären kannst, aus diesem großartigen Hebammenwissensfundus schöpfen kannst. Und ja, heute wollen wir sprechen über Einleitungsmöglichkeiten. Also was kann man machen, wenn die Geburt sich nicht von alleine auf den Weg macht sozusagen? Wie kann man vielleicht als Hebamme auch unterstützen? Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier sein darf und auch über diese Themen sprechen darf, weil ich so wichtig finde, auch im Hintergrund zu verstehen, worum es überhaupt geht und was es bedeutet, einzuleiten zum Beispiel. Ne? Das ist super wichtig für die Frauen auch zu wissen, warum ist es notwendig, irgendwas zu tun oder eben auch nicht. Und das ist natürlich ein Herzensthema auch. Ja. Wahrscheinlich von allen Hebammen, aber von mir eben auch.
Ja. Wir haben gerade im Vorgespräch ganz kurz das Thema gehabt, dass es manchmal so Vorurteile gibt, dass man so das Gefühl hat, vielleicht ja, Hebammen wissen, das ist alles so ein bisschen mit Räucherstäbchen und Shishi und die richtige Medizin, also das, was wirklich funktioniert, das ist dann eben in der Klinik und medikamentös. Magst du dazu noch was sagen?
Gerne, grundsätzlich. Ne? Also das höre ich auch öfter mal, dass sich Menschen das so vorstellen, dass wir Hebammen einfach um die Ecke kommen mit einem Hexenspruch und einem Räucherstäbchen oder irgendeinem Glaubenssatz oder uns denken, wir fühlen da jetzt mal rein oder so. Und dazu kann ich auch sagen, dass die Hebammenwissenschaft wirklich eine Wissenschaft ist, also dass wir wissenschaftlich arbeiten, dass vieles bei der Geburt vor allem Physik ist, dass wir ganz, ganz viel verstehen müssen, wie das Baby da im Bauch liegt, wie die Körper zueinander sind, was das Becken macht, wie das Kind sich da reindreht, um überhaupt verstehen zu können, woran es jetzt zum Beispiel mal haken könnte oder so, ne, damit wir einfach wirklich gut vorbereitet sind, was in der Geburt passiert oder was eben gerade gut funktioniert. Und mit Räucherstäbchen hat das tatsächlich nichts zu tun. Noch dazu ist es so, dass es auch viele Hebammen gibt, die mit den ganzen esoterischen Themen gar nicht so viel anfangen können. Ich finde es immer wichtig, dass die Frauen sich richtig wohlfühlen. Deshalb sind bei uns auch Räucherstäbchen erlaubt und alles, was sie sich wünschen, damit sie einen Raum kreieren können, in dem sie richtig loslassen können. Das ist so das Hauptthema. Und ob das jetzt mit Heavy-Metal-Musik ist oder Räucherstäbchen und Klangschalen, das ist mir eigentlich völlig egal. Das will ich überhaupt nicht bewerten. Ich habe schon die lustigsten Geschichten erlebt, wie Frauen, was die brauchen, um sich zu beruhigen. Ich hatte zum Beispiel einmal eine Geburt, da musste die Frau sich ihre Netflix-Lieblings-Horrorserie angucken. Das war für mich grauenvoll, weil ich total die Panik bekommen habe bei dieser Horrorserie. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, für die Frau war es total entspannt. Die konnte damit perfekt loslassen und hat es dadurch geschafft, auch richtig gut und entspannt zu gebären, weil sie sich dadurch zu Hause gefühlt hat. Und ich glaube, das ist so ganz, ganz wichtig. Wir versuchen, einen Raum zu kreieren, in dem die Frauen sich richtig wohlfühlen. Und das ist natürlich eine Aufgabe von uns Hebammen. Aber die andere, viel wichtigere Aufgabe ist, dass wir das medizinische Wissen haben, entscheiden zu können, was ist die Physiologie? Also was ist die gesunde Geburt? Und wir müssen eben erkennen können, was ab welchem Zeitpunkt es von der Physiologie abweicht, damit wir die Medizin mit ins Boot holen können. Und das ist ein Thema, das ich auch ganz, ganz wichtig finde. Also ich würde auch nicht arbeiten ohne die Medizin im Background.
Ja.
Also ich arbeite mit der Klinik zusammen. Ich sehe uns als Team, auch mit den Ärztinnen. Wir sind überhaupt nicht zwei verschiedene Lager, die sich bekämpfen. Mhm. Ganz im Gegenteil, wir arbeiten Hand in Hand.
Ja.
Und haben einen super guten Austausch, besprechen Dinge nach.
Mhm.
Und auch nur so, glaube ich, können Familien gut begleitet werden.
Ja.
Weil es einfach, wir können nie im Vornhinein sagen, dass wir die Medizin nicht brauchen.
Mhm.
Aber es ist total gut, die Medizin als Notfallrettungsschirm dabei zu haben und zu wissen, ich kann sie nehmen, wenn ich sie brauche.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich finde eben, dieses Hand-in-Hand-Arbeiten ist eigentlich die einzige Lösung, die dazu führt, dass Frauen gute Geburtserfahrungen machen können. Also in dem Moment, wo sich dann die unterschiedlichen Begleitenden
bekriegen oder so.
Ja, wenn die sich bekriegen, dann ist es eigentlich nur negativ für die Gebärenden und für die Familien. Heute sind wir mit dem Thema hier Geburtseinleitung und von daher freue ich mich jetzt schon auf wissenschaftlich fundierte Infos von dir, was eben Hebammen so machen würden, vielleicht als allererstes, wenn sie merken, oh, ein Kind geht jetzt doch weit über den ET. Jetzt langsam könnte man ein bisschen was anstupsen.
Ja, sehr gut, genau. Ja. Und ich finde, das ist auch ein super gutes Thema, was eben gut zu dem passt, was wir gerade gesagt haben, mit der Zusammenarbeit zwischen Medizin und, oder wir sind ja auch Teil der Medizin, also zwischen den Ärztinnen und den Hebammen, weil wir natürlich da auch diagnostisch die andere Seite dazu brauchen, um manche Dinge herauszufinden.
Ja.
Und wenn Frauen über den ET gehen, also über den ausgerechneten Termin, dann ist das Allerwichtigste schon mal grundsätzlich zu gucken, haben wir den richtig ausgerechnet? Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und da ist es auch nochmal wichtig zu schauen, das ist nämlich, wird oft vergessen, wie war der Zyklus der Frau? Hatte die einen regelmäßigen Zyklus oder einen unregelmäßigen? Wie lange war der Zyklus? Hatte die eher einen langen oder einen kurzen? Um einfach nochmal genau zu bestimmen, passt denn dieser Geburtstermin überhaupt auch zur Reife des Kindes? Dadurch, dass wir Hebammen ja die Frauen die Schwangerschaft über auch schon begleiten und immer wieder den Bauch vermessen und das am besten von Anfang an, dass wir wirklich so genau das Wachstum des Kindes mitverfolgen können. Ist das total super? Können wir auch gut erkennen, ab welchem Zeitpunkt, also wie reif das Kind gerade ist, wie groß es schon ist und wie es gewachsen ist, ob das eben zur Schwangerschaftswoche passt. Das ist auch möglich, wenn man das durch eine reine gynäkologische Untersuchung macht. Nur die Ärztinnen machen das nicht mit dem Maßband, so wie wir das machen von außen, sondern mit dem Ultraschallgerät. Na, das sind unterschiedliche Möglichkeiten, das herauszufinden. Und wenn wir sehen, das Kind ist jetzt gerade am Termin oder eben über dem Termin und es passt auch alles zusammen, also es ist wirklich über Termin, dann müssen wir gucken, warum will es noch nicht geboren werden? Was gibt es da für Gründe? Und das ist im Hauptteil vor allem Physik. Das ist wirklich in den meisten Fällen so, dass das Kind nicht in der Lage ist, die richtigen Knöpfe zu drücken aus irgendwelchen platztechnischen Gründen oder physikalischen Gründen. Also zum Beispiel ist es so, dass Frauen, die ein sehr weiches Gewebe haben, bei ihrem ersten Kind, bei ihrem zweiten oder dritten Kind oder Frauen, die einfach schon viele Schwangerschaften hinter sich haben und die Gebärmutterbänder dadurch oft gedehnt wurden und sich wieder zusammengezogen haben, so dass die Kinder aus der Bahn kippen, sagen wir. Also dass die nicht perfekt im Geburtskanal liegen, um mit dem Köpfchen die richtigen Knöpfe drücken zu können. Das würde ich sagen, ist der Hauptgrund, warum die Geburt nicht losgeht, weil das Kind nicht die richtigen Knöpfe drücken kann. Und das ist ein Punkt, was wir Hebammen super gut untersuchen können. Wir gucken uns die Frauen einmal von außen an, also wie die Bauchform ist. Wenn der Bauch zum Beispiel nach unten hängt oder stark nach vorne geht, dann wissen wir auch, okay, das Kind ist in der falschen Position. Das kippt aus der Bahn. Also es geht nicht immer nur darum, wie liegt das Köpfchen im Beckeneingang, sondern auch der Rest des Körpers im Verhältnis zur Wirbelsäule der Frau. Und dann ist es notwendig, den Bauch zu binden. Also dann braucht man eine Stütze für den Körper, um diese Bänder zu unterstützen, die die Gebärmutter sonst halten. Wenn die nämlich schon ausgedehnt sind oder wenn die eben insgesamt, weil das Gewebe sehr weich ist, nicht so gut die Kraft halten können oder wenn es ein sehr, sehr schweres Kind ist oder sehr viel Fruchtwasser da ist, kann man sich ja vorstellen, viel Gewicht zieht mehr nach unten, dann können die Bänder das irgendwann nicht mehr halten. Dann ist es super wichtig, dass wir dazu helfen und den Bauch mit Stützgurten oder auch mit einem festen Schal. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Die meisten Frauen haben eigentlich schon ein Tragetuch. Damit lässt sich das super gut binden. Mhm. Findet man auch im Internet Möglichkeiten, wie man sich dann sein Tragetuch gut um den Bauch binden kann, dass das hält. Aber im besten Fall macht das eben jemand, der dafür ausgebildet ist, also eine Hebamme mit einem.
Mhm.
Und das würde ich sagen, ist wirklich in den meisten Fällen der Punkt, warum die Geburt nicht losgeht.
Ach, spannend.
Also hört man ja so super selten. Ne?
Habe
also,
ich noch nie gehört.
Echt? Noch nie?
Nee,
okay,
noch nie.
Spannend. Ja, also das ist der Hauptpunkt, würde ich sagen. Und dann kommen noch andere Punkte dazu. Wie zum Beispiel, der Darm ist zu voll und das Kind kann deshalb nicht die richtigen Punkte drücken. Und das ist was, da haben wir schon drüber gesprochen, da gibt es die Möglichkeit eben einen Einlauf zu machen.
Genau, dazu gibt es eine andere Podcast-Folge, die ist bereits erschienen, wenn diese jetzt hier kommt, genau. Da kann man dann nochmal reinhören, weil das auch, da war auch super viel Spannendes, was du dazu gesagt hast.
Genau, die Darm, was den Darm betrifft, ne?
Ja,
also
genau.
Wenn der sehr voll ist und verstopft und stark, also harter Stuhl drin ist, dann hat das Kind einfach nicht die Möglichkeit, richtig gut ins Becken reinzurutschen.
Mhm.
Dann wäre das auch eine Möglichkeit, auch wieder Physik, ne? Dass wir einfach versuchen, den Darm leer zu machen, dass das Kind die richtige Position angibt. Und dann gibt es noch natürlich hormonelle Gründe.
Mhm.
Das ist auch immer noch ein Punkt. Also wenn wir als Hebamme ausgeschlossen haben, dass es Physik ist, also dass das Kind richtig gut im Beckeneingang liegt, sich schon so zu einem Päckchen gepackt hat. Ne? Das machen die Babys meistens direkt so die Tage vor der Geburt, dass sie sich nochmal zu einem Päckchen packen. Das ist meistens das, was die Frauen fühlen, dass die Kinder nicht mehr so große Bewegungen machen, sondern nur noch so kleine Bewegungen und sich so richtig wie so ein, naja, wie soll man sagen, wie so eine Wurst zusammenpacken,
ja.
Ohne irgendwas Großes, was raussteht, sondern ein so ein kleines Päckchen.
Mhm.
Dann machen die sich bereit für den Geburtskanal und das ist perfekt, na, weil dann können die da richtig gut durchrutschen und es steht nicht irgendwo irgendwas raus.
Das ist krass, oder?
Mhm.
Also ich finde es so, wenn ich so tief eindringe in Geburt und mir darüber Gedanken mache, dann denke ich immer, es ist so Wahnsinn. Das ist
so ein Wunder, was da passiert.
Ja, und ne? Dass die halt instinktiv die Kinder eben genau die Position einnehmen, die halt, mit der es halt besser geht.
Auf jeden Fall. Die sind darauf vorbereitet und die wissen ganz genau, welche Bewegungen sie machen müssen.
Ja.
Und das funktioniert. Das ist richtig, richtig gut, auf jeden Fall. Die machen das auch super schlau.
Mhm.
Da dürfen wir auch vertrauen. Ja, weil die Kinder sind einfach, wenn die geboren werden, mega schlau. Die haben noch so viel Wissen, so viel Instinkt in sich.
Mhm.
Das funktioniert super.
Ja. Ja.
Genau. Genau, also das ist alles was wir von außen sozusagen herausfinden als Hebammen. Woran liegt es jetzt, dass es nicht losgeht? Und dann gucken wir eben, wenn es keine physikalischen Gründe hat, also wenn es nicht darum geht, dass das Kind jetzt nicht die richtigen Knöpfe drückt, sondern es trotzdem nicht losgeht aus irgendwelchen Gründen, dann müssen wir uns angucken, wie ist der hormonelle Status der Frau? Also was ist mit den Hormonen? Wieso wird jetzt nicht genug Oxytocin ausgeschüttet? Ne? Oxytocin oder Prostaglandine, das sind die Hormone, die wir brauchen für die Geburt, damit die Geburt auch losgeht. Und Prostaglandine sind die, die als erstes anschwemmen, damit der Gebärmutterhals gereift wird. Auch das habe ich in einem anderen Podcast schon mal so ein bisschen erzählt, aber ich komm noch mal kurz drauf zurück. Also wir brauchen Prostaglandine. Das ist ein Hormon, das der Körper selber entstehen lässt, was übrigens auch in einer stärkeren Konzentration im Sperma enthalten ist, was ich auch ganz spannend finde. Ne? Also Frauen, die zum Beispiel über Termin gehen können, auch Sex haben, wenn sie da Lust drauf haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also sie müssen wirklich Lust drauf haben, weil sonst funktioniert der ganze Hormonaustausch nicht. Also Hormone können nur ausgeschüttet werden, wenn es auch wirklich funktioniert. Ne? Wenn die Frauen Lust drauf haben, dann wird dieses Glückshormon produziert beim Sex von Oxytocin. bis Prostaglandine, die vom Körper der Frau selber ausgeschüttet werden. Und das Sperma selber, also das Sperma des Mannes, hat auch nochmal eine höhere Konzentration an Prostaglandinen und darf auch eben auf den Muttermund kommen. Also in diesem Fall ist es auch sinnvoll, wenn alle gesund sind, ohne Verhütung Sex zu haben, um einfach diese Wirkung des Spermas auch noch zu haben. Mhm. Das macht den Muttermund und den Gebärmutterhals weich. Mhm. Also das ist zum Beispiel was, was hormonell wirkt. Also der Gebärmutterhals wird nur dann reif und weich, wenn die richtigen Hormone ausgeschüttet werden. Und da müssen wir gucken bei der Frau, wieso werden die Hormone nicht ausgeschüttet? Was ist da los? Was braucht diese Frau? Und da gibt's auch unterschiedliche Varianten. Also man kann die Frauen langsam vorbereiten, eben mit der richtigen Ernährung, dass der Körper auch wirklich die Hormone, dass das funktioniert, dass die Hormonrezeptoren die Hormone auch aufnehmen können. Und die Hormonrezeptoren sowohl vom Prostaglandin als auch vom Oxytocin werden eben oft durch Gluten verklebt. Also durch gerade diese Lebensmittel, die so schnell und die so schnell zuckrig und fit machend sind. Ne? Also sowas wie Weißbrot oder eine Süßigkeit, alles was einfach so schnell in den Blutkreislauf geht, weißer Reis oder weißes Reismehl, alles was so klebrig ist, kann man sich vorstellen, macht auch eine Verklebung der Zellen und eben auch der Hormonrezeptoren. Und dann können Hormone nicht so gut weitergegeben werden. Man kann das verändern tatsächlich an den Rezeptoren, indem man den Frauen nochmal eine basische Ernährung zukommen lässt. Also, dass sie sich versuchen, basisch zu ernähren oder auch basische Bäder einnehmen oder auch sogar, es gibt Kolleginnen und ich habe das auch schon des Öfteren in so einem Einleitungsprozess, sage ich mal, empfohlen, Natron zu trinken als Lösung, richtig, weil das wirklich eine basische Verschiebung der Zellen hervorruft und dadurch die Rezeptoren leichter die Hormone annehmen können.
Okay.
Also das ist zum Beispiel so eine Variante, was man machen könnte, dass man einfach mal so ein Glas Wasser, so 200 Milliliter mit einem oder zwei Teelöffel Natron trinkt. Schmeckt nicht so wahnsinnig lecker, aber macht so eine basische Verschiebung der Zellen. Und dann hat man die nächsten Stunden im Endeffekt die Möglichkeit, dass diese Rezeptoren besser arbeiten. Wenn es also da an den Rezeptoren hängen sollte, dann würde das funktionieren und die Geburt würde dadurch vielleicht auch von selber losgehen, weil die Hormone besser transportiert werden können. Also das ist auch eine Methode. Oh Gott, es gibt so viele Methoden.
Na dann, ich bin gespannt.
Ja, es gibt viele, viele verschiedene Möglichkeiten, was wir alles machen können. Aber das Wichtigste ist, dass es nichts davon einfach so, also ich würde nichts davon einfach so machen, sondern immer gucken, woran es liegt.
Genau.
Also es bringt zum Beispiel gar nichts, wenn jemand Natronwasser trinkt, aber es liegt daran, dass der Darm voll ist. Na, dann wird mit diesem Natronwasser überhaupt gar nichts passieren. Also es ist schon wichtig, dass wir gucken, was ist gerade das Problem, warum geht die Geburt nicht los oder ist einfach nur das Baby noch gar nicht so weit.
Das ja, kann also natürlich auch sein, ne?
Entscheidend tun das immer die Kinder, wann sie soweit sind und die wissen das am allerbesten. Und wenn wir den Geburtstermin richtig ausgerechnet haben, dann kommen die Kinder auch um den Termin herum. Aber da gibt's eben oftmals Probleme, weil die Frauen nicht so richtig regelmäßige Zyklen haben oder so, dann kann man es nicht so gut ausrechnen.
Und es ist doch aber auch so, dass 40 Wochen auch noch normal ist. Es ist ja kein Übertragen bis zur 40.
Fall.
Woche. Deswegen es
das
ist ja immer
Terminüberschreitung.
Beziehungsweise genau. 42. Woche, genau. Also genau, es ist eine Terminüberschreitung bis zur 42., aber noch kein Übertragen.
Ja. Das ist auch super wichtig zu wissen.
Ja.
Ne? Also alles, also wir können grundsätzlich sagen, dass gerade beim ersten Kind 80% der Kinder nach dem Termin auf die Welt kommen.
Ja, spannend.
Und nur 4% am Termin und 16 eben vor dem Termin. Und lustigerweise gibt es andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich, die den Termin grundsätzlich eine Woche später anlegen. Na, also das ist auch nochmal vielleicht ganz interessant
ja,
zu
total.
Wissen. Dass das,
dann wäre halt mein erstes Kind am Termin gekommen.
Ja, siehst du mal.
Genau, eine Woche später, ja.
Ja. Und das ist auch beim ersten Kind, 80% der Kinder kommen nach dem Termin. Mhm. Das ist gut zu wissen, weil sich viele Frauen schon Sorgen machen, wenn es eben am Termin noch nicht geboren ist. Oder sie haben auch keine Geduld mehr. Mhm. Na, das ist ja auch total verständlich. Man wartet 10 Monate lang darauf, diesen Menschen endlich kennenzulernen. Und dann soll es jetzt noch länger dauern.
Ja, einfach nicht. Ja.
Dann sind vielleicht die Beine ein bisschen dick oder so. Ja. Und es wird beschwerlicher. Man kann nicht mehr so perfekt schlafen. Dann ist das natürlich was, was einen quält. Mhm. Wenn man dann dieses Kind unbedingt endlich bald mal kennenlernen möchte. Aber da versuche ich eigentlich immer mit den Frauen nochmal dahin zu gehen, dass sie darauf vertrauen können, dass ihr Kind schon entscheidet, wann es soweit ist, dass es der perfekte Moment ist, geboren zu werden. Mhm. Na, die wissen einfach auch ganz genau, wann sie soweit sind. Und für uns Hebammen ist es so, wenn Frauen über den Termin gehen, ist es erstmal überhaupt gar nicht dramatisch. Mhm. Na, wir gucken einfach weiterhin gut. Also es ist wichtig, dass die Frauen gut versorgt sind, dass wir Vorfreudeuntersuchungen machen können, dass wir, ich nenne das nicht Vorsorgeuntersuchung, sondern Vorfreudeuntersuchung, weil wir erstmal keine Sorge haben, sondern vor allem Freude uns jedes Mal über die Entwicklung des Kindes freuen und den wachsenden Bauch. Mhm. Deshalb haben wir so ein paar Wörter bei uns in der Betreuung verändert, wie zum Beispiel diese Untersuchung.
Ja, genau. Finde ich auch aus hypnotischer Sicht total sinnvoll.
Ja, es macht ja auch ganz viel Sinn, wenn man sich so viel mit diesem Thema beschäftigt, ne, als schwangere Person, dass man dann, wenn man sich immer wieder vorsagt, ich habe jetzt wieder meine Sorgeuntersuchung, meine Vorsorge, dann ist es natürlich, dann hält sich das im Gehirn, dass es um Sorge geht, ne, dass wir Sorge haben müssen, dass es irgendwie besorgniserregend ist, was da passiert oder eben auch Sorge darum, ob es dem Kind gut geht. Mhm. Und das haben wir ja nicht. Bei einer gesunden Schwangeren mit einem gesunden Baby haben wir eigentlich nur Freude.
Eine kurze Unterbrechung. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, ist dieser Podcast werbefrei und wird es auch bleiben. Du kannst mich und meine Arbeit gerne unterstützen mit einem Abo und einer Bewertung per Stern oder ausformuliert. Damit sorgst du dafür, dass der Podcast noch sichtbarer wird und andere Schwangere ihn leichter finden. Ich danke dir von ganzem Herzen und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Genau, also wir machen regelmäßige Untersuchungen. Das ist auch nochmal wichtig. Also wenn eine Frau über Termin geht, sehen wir sie eigentlich immer alle 3 Tage und gucken, wie es dem Baby geht, wie es der Mama geht und ob es irgendwelche Gründe gibt, warum die Geburt noch nicht losgeht. Mhm. Na, wir gucken einfach ganz genau uns die Frau von außen bis innen an, also auch ihre Seele und schauen, ob es da irgendwas gibt. Mhm. Das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Irgendeine Angst oder so, ne, die noch festhält. Oder
irgendetwas.
Die Schwangerschaft war so schön und man ist vielleicht noch gar nicht bereit, jetzt diese große Veränderung in seinem Leben so zuzulassen oder einzuladen. Ne? Mhm.
Auf jeden
ganz
Fall.
Viele Gründe.
Oder auch Konflikte mit Menschen, die einem nah sind. Mhm. Auch das kann wirklich total im Weg stehen und der Körper wartet noch.
Ja.
Oder auch tatsächlich Frauen, die sehr viel Leistungssport machen. Wenn die bis zum Ende sehr, sehr viel Sport machen, dann ist der Körper mit seinen Hormonausschüttungen auch nicht darauf aus, jetzt direkt ein Kind zu bekommen, weil man sich vorstellen kann, dass der Körper denkt, man ist immer noch auf der Wanderschaft zum Geburtsort.
Okay.
Also wenn jetzt ganz viel Cortisolausschüttung, also Stress zum Beispiel auch stattfindet, dann ist es auch meistens so, dass die Geburt noch nicht stattfindet, sondern der Körper wartet, bis es zu einer Entspannung kommt. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum es meistens erst abends losgeht, wenn es ruhiger wird oder am Wochenende. Viele Geburten sind auch am Wochenende. Mhm. Also wir haben extrem viele Sonntagsbabys bei uns im Geburtshaus, weil dann einfach auch nochmal so alles nochmal mehr entspannter ist. Da kann man nicht einkaufen gehen an dem Tag. Da sind irgendwie alle kommen zur Ruhe und machen sich's gemütlich. Und das ist das, was man braucht, auch damit Geburt losgehen kann. Wenn es jetzt bei einer Frau noch nicht losgeht, dann ist es auch immer so, dass wir fragen, hey, gibt es irgendwelche Gründe, warum du noch nicht gebären könntest oder möchtest? Ne? Also hast du vielleicht noch einen Streit mit deiner Mama oder mit deinem Partner oder gibt es was Unausgesprochenes, was du eigentlich schon immer mal mit deiner besten Freundin besprechen wolltest, was jetzt noch so im Raum steht, was dich beschäftigt? Wenn das so ist, manchmal kann man diese Dinge ja mit den Personen jetzt auch nicht besonders gut lösen, gerade wenn man hochschwanger und hochsensibel ist, weil die Hormone auch ganz viel uns in diese Emotionalität bringen, was auch notwendig ist. Da können wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Genau, also wenn es noch irgendwas Unerledigtes gibt, dann bitte ich die Frauen, dass sie sich einfach die Zeit nehmen, sich hinzusetzen und das einmal alles aufzuschreiben, wie einen Brief, dass sie es loswerden. Das muss auch gar nicht ein Brief sein, der dann bei der anderen Person landet, aber dass man es einfach erstmal los wird und dadurch auch in eine Entspannung kommt und der Körper auch einfach dieses Signal bekommt, okay, jetzt ist alles erledigt, jetzt haben wir alles, jetzt ist die Höhle vorbereitet, der Tiger ist draußen, das Feuer brennt, das ist alles vorbereitet, hier darf geboren werden.
Das ist halt so spannend, ne? Weil auch in meiner Arbeit kommt es so viel vor, dieses, es gibt eine Körperintelligenz, die unbewusst abläuft und es gibt halt unseren bewussten Verstand und wir leben halt in so einer Welt, wo der bewusste Verstand so überdimensioniert großgeschrieben wird sozusagen und super wichtig ist und wir so vergessen, dass da drunter aber so ein riesiger Teil ist des Unbewussten und dieser Körperintelligenz, die halt auch ganz, ganz, ganz viel Weisheit hat, ganz viel Wissen mitbringt und so kann man dann eben kommunizieren, also du auf deine Art, ne, wie mit diesem Brief oder so, jetzt lasse ich das nochmal los oder ich mache das eben mit den Hypnosen, ne, dass man da in ein Gespräch kommt, vom Bewusstsein hin zum Unbewussten, damit dann eben auch wirklich so ein Baby sich auch auf den Weg machen kann, ne, weil man, ja, weil das Unbewusste merkt, okay, ich kann jetzt hier wirklich loslassen. Voll das schöne Bild mit der Höhle und dem, das jetzt alles vorbereitet und das spürt dann einfach diese Körperintelligenz, das Unbewusste.
Ja, ja. Super gut, dass du das auch nochmal benennst als Körperintelligenz. Mhm. Finde ich auch total spannend. Mhm. Ja, wir müssen dem auf jeden Fall auch Worte geben, weil es so wichtig ist, dass die Frauen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es eben nicht nur das ist, was sie kognitiv entscheiden können, dass es eben auch noch ganz viele andere Prozesse im Körper gibt, die mitspielen, was das Thema Geburt betrifft.
Absolut.
Weil es ja auch einfach, also ziemlich schlau von der Natur gemacht ist. Wenn wir das jetzt nur mit unserer Kognition entscheiden dürften, ich glaube, dann wären wir wahrscheinlich ausgestorben, weil es tatsächlich, also das ist viel zu wichtig, dieses Thema Geburt, ne? Das muss einfach auch so ein Grundsetting geben, was es sicher macht, damit wir Menschen weiter bestehen können. Ja. Und das hat die Natur schon super gut eingefädelt, wie das so funktioniert, ne? Was es alles für Dinge außenrum braucht, um Geburt möglich zu machen oder damit sie eben auch sicher und gut vonstatten gehen kann.
Ja, ja.
Und ich glaube, wenn wir diese Punkte alle berücksichtigen, dann brauchen wir auch gar keine Geburtseinleitung, weil dann geht die Geburt eigentlich von selber los. Und es gibt natürlich schon ganz selten auch mal Fälle, wo es einfach nicht funktioniert, weil es physiologisch ein Problem gibt, ne? Also weil es im Körper zum Beispiel dadurch, dass Frauen sehr früh die Pille genommen haben, im Wachstumsalter, hormonell, was an den Drüsen verändert wurde. Und da, wenn in der Zeit, also gerade so, wenn junge Mädchen in der Pubertät angefangen haben, Hormone zu nehmen, da ist leider so, dass wir wissen, das verändert den Hormonstatus sehr im Körper und dann braucht es oft hormonelle Unterstützung. Aber die gibt es zum Glück auch mittlerweile in der Medizin und wir können ganz gut helfen. Also das ist eben alles, was wir abschätzen können müssen als Hebamme. Was ist physiologisch, was ist noch in unserem physiologischen Bereich, was wir als Hebamme auch gut mit begleiten können und ab wann ist es aber auch wirklich notwendig, dann den Medizin mit ins Boot zu holen, damit es nicht gefährlich wird für irgendjemanden.
Ja, genau. Ja, lass uns nochmal zurückschauen, was gibt es alles für Möglichkeiten? Du meinst ja, es gibt so tausende von Möglichkeiten, was man machen kann und es ist halt wichtig zu schauen, was ist denn gerade bei dieser Frau, bei diesem Kind, ne? Was könnte da unterstützend sein? Viele Frauen machen ja ihre Vorfreudeuntersuchungen nicht bei einer Hebamme, sondern bei einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen, also haben gar nicht die Möglichkeit, da so richtig gut auch eingeschätzt zu werden von einer Hebamme und kommen vielleicht dann eben in die Klinik und nehmen die Hebamme, die eben da ist und gerade Dienst hat. Das heißt, ja, gibt es irgendwas, wo du denkst, das könnte man auf jeden Fall machen, also auch ohne, dass eine Hebamme drauf geschaut hat, wenn man merkt, oh, ich gehe jetzt doch so weit über den ET, ich möchte so gerne vermeiden, dass jetzt eine Einleitung in der Klinik stattfinden muss und ich kriege da schon Druck von allen Seiten und so, was
auf jeden Fall. Man kann schon vieles machen. Also rein prophylaktisch vorher schon mal bevor es zur Überschreitung des Termins gibt, gibt es ja schon mal einige Punkte, die einem helfen, dass die Hormone besser ausgeschüttet werden. Und das ist einmal zum Beispiel die Luwendiät, also sich darum zu kümmern, erstens, was ist mit meinem Nachbarorgan Darm und wie können die Hormone in meinem Körper gut fließen. Da helfen zum Beispiel auch Datteln. Das gibt große Studien, die zeigen, dass jeden Tag der Konsum von 2 bis 3 Datteln ab der 34. Schwangerschaftswoche sehr gut unterstützend wirken, Prostaglandine besser, also die Prostaglandinrezeptoren darauf vorzubereiten, dass sie dann gut Prostaglandine aufnehmen können und dadurch den Muttermund weich machen und den Gebärmutterhals eben auch lockern, damit das Baby dann eben leichter auf die Welt kommen kann. Also hormonell bedingt kann man schon mal im Vornhinein Dinge machen. Dann gibt es die Möglichkeit eben auch zu sagen, ich bereite eben meine Nachbarorgane gut vor, das heißt die Blase und den Darm. Und das ist eben einmal die Ernährung, aber auch wenn es von der Ernährung her nicht so gut klappt oder man trotzdem zu Verstopfung im Darm zum Beispiel neigt, dann eben auch mal einen Einlauf zu machen. Ganz wichtig, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben dieses Thema beim letzten Podcast schon ausführlicher behandelt, aber wichtig finde ich nochmal zu wissen, am besten wirklich nur mit Wasser und nicht mit Medikamenten, die dem Körper nochmal Flüssigkeit entziehen.
Genau, also wenn man das machen möchte, dann unbedingt die andere Folge noch anhören, weil da gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe, auch was die Luwenernährung angeht. Das verlinke ich aber hier alles auch noch in den Shownotes, dass man da nochmal nachgucken kann, wenn man jetzt so das erste Mal Luwen gehört hat und so, was, wovon sprechen Sie genau, was ist das eigentlich,
Genau, also diese Vorbereitung auf die Zeit der Geburt. Ich bespreche das mit meinen Familien auch im Geburtsvorbereitungskurs. Also ich denke, so einen Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen und das nicht unbedingt erst in der 34. Schwangerschaftswoche, sondern gerne schon in der 28., um einfach zu wissen, wie kann ich mich gut darauf vorbereiten, was passieren wird, ist auf jeden Fall immer positiv, ne? Und die Kolleginnen da draußen machen alle großartige Arbeit. Jede macht zwar den Geburtsvorbereitungskurs ein bisschen anders, aber es sind mit Sicherheit auch Inhalte dabei. Wie kann ich mich gut auf die Geburt vorbereiten und den Körper vorbereiten? Und wenn das alles passiert ist, ne, also wenn wir bestmöglichst unseren Körper auf den Hormonaustausch vorbereitet haben und auch darauf vorbereitet haben, dass die Nachbarorgane gut gepflegt sind. Also wir trinken viel, gehen regelmäßig zur Toilette und so weiter. Dann, und es geht trotzdem noch nicht los, dann ist es natürlich auch gut zu gucken, woran liegt es? Und da auch wirklich nochmal die Ärztin zu fragen, hey, was könnten Sie mal gucken, liegt das Kind in der richtigen Bahn, funktioniert das gut oder eben sich einen Stützgurt aufschreiben zu lassen. Ich kann dazu sagen, wenn Frauen in der Schwangerschaft schon viel Schmerzen an der Symphyse oder im Kreuzbein haben, dann ist das meistens aufgrund der langen Bänder, dass die Gebärmutter aus der Bahn kippt. Also das wäre so ein Punkt, wo ich allen Frauen empfehlen würde, geht zu eurer Gynäkologin, lasst euch einen Stützgurt aufschreiben. Da gibt es die verschiedenen.
Das schadet ja auch nicht. Also wenn man jetzt unsicher ist, zum Beispiel, ich fand es super angenehm. Ich habe das bei meinen Schwangerschaften auch gehabt, einfach weil ich es angenehmer fand für den Rücken. Und hat ja vielleicht dann auch dazu beigetragen, dass ich nicht zu dolle über den Metier gegangen bin.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Also es gibt auch Studien, die zeigen, wenn die Frauen gut gestützt werden in der Schwangerschaft, haben sie viel seltener zum Beispiel vorzeitige Blasensprünge, was auch ganz klar ist und logisch, weil das Baby tatsächlich in der richtigen Bahn liegt und nicht mit dem Köpfchen gegen das Becken reibt und dadurch auch kein Riss in der Fruchtblase passiert.
Verstehe.
Also das ist ein Punkt, warum vorzeitiger Blasensprung zum Beispiel entstehen könnte. Also ein Stützgurt ist in jedem Fall immer gut.
Nur weil es so, so Fachbegriffe sind, ich erkläre es nur ganz kurz. Vorzeitiger Blasensprung bedeutet, dass die Geburt noch nicht angefangen hat, also man noch keine Wellen spürt, keine Kontraktion spürt und die Fruchtblase aber schon aufgegangen ist. Genau, nur dass man weiß, was heißt denn jetzt vorzeitiger Blasensprung.
Genau. Das muss man natürlich vorher auch nochmal erklären, du hast vollkommen recht. Genau, also das ist auch eher die Seltenheit so. Um die 8% der Frauen haben einen vorzeitigen Blasensprung. Also Geburt beginnt meistens mit den Wellen und
nicht, wie im Film.
Nicht mit dem Fruchtwasser, wie es mit in den Medien. Ja, also diese Frau steht an der Supermarktkasse, es macht Platsch und alles ist nass und sie fängt an zu schreien, ist tatsächlich Blockbuster.
Ja,
das passiert In den seltensten Fällen. Also so geht Geburt eigentlich nie los.
Ja, ja.
Und Frauen brauchen dann auch keinen Rettungswagen und auch keinen Rollstuhl, sondern können ganz normal laufen. Also das ist tatsächlich wirklich, das muss man sich so vorstellen, das ist halt ein Blockbuster. Es muss halt irgendwie was Aufregendes passieren, damit es im Fernsehen viele sieht. Zuschauer gibt.
Genau. So.
Und Geburt beginnt ganz anders. Meistens in der Dämmerung zu Hause im Gemütlichen. Und wenn es eben, wenn man alles loslässt, wenn es gerade ein guter Zeitpunkt ist und das Baby weiß, jetzt sind meine Geschwisterkinder in der Kita oder sind schon im Bett und jetzt darf ich mich, jetzt genau. habe ich meinen Raum.
So. Genau.
Genau. Also kurzer Abstecher dazu. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir gerade insgesamt waren bei der Einleitung. Also es gibt verschiedenste Punkte, die wir berücksichtigen können. Ah ja, bei dem Stützgurt.
Genau.
Und Frauen können sich tatsächlich, wenn sie zum Beispiel Rückenschmerzen oder Symphysenschmerzen in der Schwangerschaft haben, gerne schon darum kümmern, auf Rezept so einen Stützgurt eben aufschreiben zu lassen. Und das hilft dann eben auch quasi vorbeugend zur Geburtseinleitung, weil die Kinder, wenn sie in der richtigen Bahn sind, auch leichter geboren werden können.
Mhm.
Also das ist was ich auf jeden Fall auch allen Frauen empfehlen würde, die über Termin gehen und nicht wissen, warum es jetzt so ist. Na, dann würde ich einen großen Einlauf empfehlen und einen Stützgurt und gucken, ob das von selber passiert.
Mhm.
Und das ist auf jeden Fall was richtig gut helfen kann.
Und womit man halt auch nichts falsch machen
genau,
kann.
So, richtig. Ne? Da kann man auch nichts kaputt machen.
Genau.
Na, also natürlich muss man gucken, wenn man sich den Stützgurt anlegt, das muss angenehm sein. Wenn es total unangenehm ist und Schmerzen gibt, dann würde ich das natürlich sofort wieder abnehmen.
Mhm.
Das muss man dazu sagen. Das habe ich zwar noch nie erlebt, aber ich kann mir vorstellen, wenn eine Frau zum Beispiel schon eine ganz starke Rektusdiastase hat, das heißt, die Bauchmuskulatur zur Seite gewandert ist, was immer passiert in der Schwangerschaft, damit ganz viel Platz ist fürs Baby, und sie sich dann eng einen Stützgurt anlegt und eine Darmschlinge in dieser Muskulatur zum Beispiel eingeklemmt würde, das würde richtig starke Schmerzen verursachen, dann müsste sie natürlich sofort diesen Gurt wieder ablegen. Also das ist jetzt die einzige Möglichkeit, was an Negativen passieren könnte, wenn man sich den selber anlegt. Aber das würde man sofort merken. Sonst kann man damit wirklich nichts falsch machen. Und sowieso grundsätzlich ist es ja auch so, dass wir sagen können, alles, was euch gut tut,
ganz
indem ihr selber merkt, das fühlt sich richtig gut an, macht das. Ja, auch beim Sport. Ne? Wenn ihr beim Yoga merkt, irgendwas tut weh, das fühlt sich nicht gut an, dann würde ich das auch sein lassen.
Mhm.
Weil ihr eigentlich am allerbesten wisst, was ihr braucht.
Ja.
Das ganze Wissen steckt in euch drin. Es ist vielleicht manchmal ein bisschen im Verborgenen, aber es steckt in euch drin und ihr könnt euch darauf verlassen und darauf vertrauen, dass ihr dieses Wissen mit euch tragt, was ihr braucht.
Ja, es gibt relativ frisch eine neue Hypnose bei mir, nämlich einen Dialog zu führen mit dem ungeborenen Kind.
Mhm.
Und das wird auch sehr, sehr gerne angewendet von Frauen, die über den Termin gehen und unsicher sind, was ist es denn eigentlich? Und es ist spannend, was dann da so für Informationen eben auch aus dem Unbewussten eben hochkommen. Mhm. Weil wenn wir in diesem Zustand sind, dann können wir halt gut kommunizieren mit unserer Körperintelligenz, mit unserem Unbewussten, dann hatten wir plötzlich so eine Ahnung, was es sein könnte. Also das vielleicht auch als kleiner Tipp von mir noch, das kann man auch abends schön machen, wenn man jetzt nicht meinen Kurs macht oder so, dass man sagt, okay, ich lege mich abends ins Bett und bevor ich einschlafe, wandere ich in Gedanken zu meinem Kind und in diese Räume und gucke, ob ich irgendwas wahrnehmen kann, was vielleicht noch Unterstützung braucht oder so.
Super spannend.
Mhm.
Ja, finde ich
auch. Weil da sind wir auch, also kurz vorm Einschlafen sind wir eben auch in so einem hypnotischen Zustand und da haben wir Zugriff auf unser unbewusstes Wissen eigentlich.
Mhm.
Das ist so, wie wenn wir auch aufwachen und wir erinnern uns noch an einen Traum, dann wird etwas aus dem Unbewussten hochgespült ins Bewusstsein. Das ist wie, ich sage immer, es ist wie so eine Membran zwischen Bewusstsein und Unbewussten, die ist manchmal geöffnet. Und das ist zum Beispiel, wenn wir gerade einschlafen oder wenn wir gerade aufwachen, dann kommt noch was hoch oder es kann was runter kommen und also kann man so Sachen nochmal nachfragen oder auch reingeben. Ja.
Voll gut.
Mhm.
Ja, ich habe ja auch einige Frauen in meiner Betreuung, die sich mit Hypnose vorbereiten und ich finde auch, dass es da auf jeden Fall mehr Kontakt gibt zwischen dem Körper und der Frau und auch dem Kind und der Frau. Also so einfach eine bessere Kommunikation.
Ja,
das ist super spannend.
Ja, genau.
Genau. Und ich weiß nicht, kennst du Bindungsanalyse auch?
Ja.
Ich habe auch eine Kollegin bei mir in der Ecke, die Bindungsanalyse anbietet und mit ganz vielen Frauen macht. Und die Frauen haben wirklich eine wahnsinnig gute Kommunikation mit ihrem Kind. Also das ist echt super spannend, wie die mit dem Kind kommunizieren können. Da bin ich manchmal so erstaunt und will selber nochmal schwanger werden, weil ich das auch lernen möchte.
Total.
Genau. Also das ist auf jeden Fall, diese Kommunikation auch mit dem eigenen Körper und mit dem Kind ist auf jeden Fall auch was man grundsätzlich immer empfehlen kann, wenn es über den Termin gibt, einfach zu horchen, einfach auch zu fragen und dann auch offen zu sein für die Antworten. Und ich glaube, dass da bist du die Expertin, ne, dass das gerade so in der Einschlafphase gut funktioniert, ist ja total super zu wissen, nochmal als Tipp, dass man da die Möglichkeit hat, noch genauer an Informationen zu kommen.
Genau, und manchmal kriegt man einfach nur so ein Gefühl, wieso, ist doch alles gut, ich brauche einfach noch Zeit. Das darf ja auch sein.
Auf jeden Fall.
Genau, weil nicht alle Kinder sind nach 40 Wochen ausgebacken.
So ist das.
Manche brauchen ein bisschen länger.
Auf jeden Fall. Und es gibt auch, also es gibt auch Familien, bei denen sich das zum Beispiel häuft, dass die Kinder länger brauchen, und andere Familien, bei denen es eher vorkommt. Da kann man sich nicht immer so hundertprozentig drauf verlassen. Aber meistens ist es schon so, dass man eher eine Längerträgerin oder eine Kürzerträgerin ist oder eine ganz pünktliche Frau. Das ist dann schon bei den meisten Kindern, die man gebärt, so ist.
Genau. Ja, spannend.
Wenn es eben nicht so körperliche andere Gründe gibt, ne,
genau,
die da im Weg stehen, sag ich mal.
Genau. Was könnte man denn noch machen? Also ich habe so bestimmte Dinge im Kopf, wie zum Beispiel Rizinus-Cocktail. Was hältst du davon? Oder dem Nelkentampon?
Ich muss sagen, vom Rizinus-Cocktail halte ich wirklich gar nicht viel. Das ist wirklich ein...
Habe ich also mir schon gedacht.
Es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Man kann es nicht so pauschalisieren. Der Rizinus-Cocktail kann auf jeden Fall auch richtig gut sein im richtigen Moment. Aber er sollte auf gar keinen Fall selbst angewendet werden, weil das ist wirklich richtig gefährlich. Also gibt ja immer noch auch im Internet so Seiten, die empfehlen, macht euch doch einen Rizinus-Cocktail, am besten noch mit Alkohol und Rizinusöl Aprikosensaft und so. Und ich kann euch sagen, ich habe tatsächlich in meiner Ausbildung einmal erlebt, dass es ein Kind so geschädigt hat, dass es nicht überlebt hat einem Rizinus-Cocktail, weil es einfach genauso wie manch andere falsch angewendete Medikamente einen Wehensturm auslösen kann. Das heißt, wenn wir versuchen, unseren Körper mit so einer Hauruck-Aktion davon zu überzeugen, dass sie jetzt Geburt machen müssen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass jemand dabei ist, der beobachtet, wie es dem Kind geht und guckt, wie viel das Kind vertragen kann. Und bei diesem Rizinus-Cocktail ist das Problem, dass man eben nicht wirklich die Dosierung so gut einschätzen kann, weil jeder Körper was anderes braucht. Rizinus ist ein ziemlich starkes Mittel aus der Natur, was Wehen fördert und auch eine Abführung herbeifügt. Also die Frauen haben auch ganz starken Durchfall und es ist wie so krampfartig in Wellen, was kommt. Da passiert wirklich so, wie bei einem starken Brechdurchfall, kann man sich das vorstellen, ne? Wie bei einem Infekt, dass es plötzlich losgeht nach diesem Cocktail, dass man ganz doll den Darm entleert, manchmal eben sich auch übergeben muss und auch die Kontraktionen einsetzen und dann aber auch direkt in einem Tonus, also in einer Frequenz, die viel höher ist, als der Körper das so sanft machen würde. Und das vertragen nicht alle Kinder. Also wenn ein Kind zum Beispiel schlecht versorgt ist vom Körper, weil die Plazenta nicht mehr so gut arbeitet, in so einem Fall könnte ein Rizinus-Cocktail wirklich lebensgefährlich sein. Wohingegen bei einer gesunden Frau und das Kind ist einfach noch nicht so weit, ein Rizinus-Cocktail einfach nur schlimme Durchfälle auslöst und danach passiert aber nicht weiter was. Also das ist, das kommt auch immer drauf an. Das ist nichts, was ich empfehlen würde, auf eigene Tour so zu machen.
Aber eigentlich ist doch der Grundgedanke beim Rizinus-Cocktail, wenn ich es richtig mir denke, dass eben der Darm entleert wird und eben auch solche Bewegungen macht und diese Bewegungen sozusagen die Gebärmutter.
Nein, nicht nur. Tatsächlich ist im Rizinus auch, das ist schon immer bekannt, eine tonisierende Wirkung auf die Gebärmutter. Also es ist wirklich wie zum Beispiel auch dieses Prostaglandin-Medikament Zytotec oder Angusta ähnlich, dass es wirklich die Gebärmutter zum Wehen machen anleitet. Also es ist nicht nur der Darm, sondern auch auf den auf die Gebärmutter wirkt. Und das ist das Problem, dass das halt in der Dosierung, das kommt dann drauf an, wie viel hat die Frau vorher gegessen. Das kommt drauf an, wie reagiert ihr Körper genau darauf. Also es kann man nie so genau machen. In der Medizin werden ja so Einleitungsmedikamente. Also ich würde es auf dieselbe Ebene stellen wie tatsächlich Zytotec oder Angusta, wie dieses Medikament.
Und dementsprechend genauso auch beobachtet.
Genau. Und dementsprechend erst ganz minimal dosiert werden sollte, dann langsam gesteigert werden, bis eben eine regelmäßige Kontraktionskraft da ist.
Okay.
Und wenn Frauen das als großen Cocktail direkt sofort trinken, dann kann das einfach eine wahnsinnige Überstimulation machen.
Ja,
deswegen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig.
Ja, und ganz wichtig, kein Alkohol. Die ganze Schwangerschaft über bitte keinen Tropfen, wenn es irgendwie geht. Manchmal ist es ja so, dass man die ersten Wochen, wo man es noch nicht wusste, dann doch noch was getrunken hat. Da gibt es ja eben diese Hop- oder Top-Rechnung. Ne? Entweder das Kind bleibt, dann ist alles gut. Oder
die ersten 8 Wochen ist es so, dass das Kind von einem noch nicht mit der Plazenta verbunden ist, sondern von einem Dottersack ernährt wird. Das heißt, es kriegt den Alkohol noch nicht ab. Und der Körper entscheidet entweder, okay, das ist ein guter Ort, ein Kind großzuziehen oder eben nicht. Es kommt eben auf die Menge drauf an, die man da konsumiert, sage ich mal. Und da fügte aber der Alkohol noch keinen Schaden zu. Also der geht nicht direkt ins Kind. Aber danach ist es so, dass wirklich jeder Tropfen, der im Blut der Frau ist, beim Kind ankommt und das Kind genauso betrunken macht. Und da gibt es dieses Alkoholsyndrom und das ist auch weniger Konsum von Alkohol, kann wirklich schlimme Schäden hervorrufen.
Ja, und auch, weil ich hatte das auch gehört, trinkt mal ein Gläschen Wein, ich trinke zum Glück gar keinen Alkohol, aber trinkt mal ein Gläschen Wein jetzt, um die Geburt so anzuschieben. Nach 6-7 Tagen war das dann. Und nein, also.
Auf keinen Fall.
Ja.
Also da, das empfehlen Menschen.
Das ist ja vielleicht auch noch irgendwo im Netz zu finden.
Auf jeden Fall. Das empfehlen Menschen deshalb, weil die Frauen vielleicht in der Grundentspannung kommen. Also durch dieses Loslassen, betrunken sein.
Ja,
macht lieber Hypnose, ist viel gesünder. Auf jeden Fall. Durch dieses grundentspannt sein nach einem Gläschen Wein, kann es schon sein, dass die Geburt losgeht, ne? Weil es da wirklich um dieses Loslassen geht. Aber trotzdem kommt der Alkohol beim Kind an und schädigt es. Also das würde ich auch auf gar keinen Fall empfehlen.
Ja, sehr gut. Also Rizinus-Cocktail haben wir abgefrühstückt. Was ist mit dem Nelkentampon?
Das Nelkenöl-Tampon ist grundsätzlich auch keine schlechte Idee, ne? Weil es einfach direkt eine Muttermundsreifung bewirkt. Also das ist im Endeffekt vergleichbar mit medikamentös, zum Beispiel den Prostaglandin-Stäbchen, die in die Gebärmutter eingesetzt werden, jetzt in der Klinik, um die Geburt als Einleitung zu machen. Ich bin grundsätzlich, auch was das Mikrobiom betrifft, immer vorsichtig bei allen Dingen, die man dem Körper einführt, weil das Mikrobiom der Vagina ist tatsächlich auch sehr speziell zur Geburt hin. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass es ab der 34. Schwangerschaftswoche eine vermehrte Zunahme an Darmbakterien in dieser Schleimhaut gibt. Also in dem vaginalen Mikrobiom. Und das ist so super wichtig für das Mikrobiom, dass beim Kind dann im Endeffekt die Darmauskleidung unter der Geburt, bewirkt. Also das Kind kommt in Berührung mit dem Vaginalschleim und auch mit Stuhlbakterien. Und das ist total wichtig, weil es dann die eigenen Darmbakterien, also das eigene Immunsystem, daraufhin aufbaut. Und wenn wir das verändern, und das machen ätherische Öle tatsächlich.
Die Nelkenöl, ne?
Genau, die ätherischen Öle sind ja bei den Pflanzen die Mittel, die gegen Bakterien, gegen Keime, gegen verschiedene Viren eben so eine Abwehrhaltung haben. Mhm. Und man kann auch bei verschiedensten vaginalen Keimen, wie zum Beispiel Beta-Streptokokken, Aromaöl-Zäpfchen sich anmischen lassen und benutzen, um einen bestimmten Keim loszuwerden. Mhm. Und jedes Mal, wenn man eben irgendwas an ätherischen Ölen oder überhaupt irgendwas in die Vagina einführt, ist es so, dass wir an dem Mikrobiom eine Veränderung hervorrufen. Und mhm. gerade ätherische Öle sind da schon auch so, dass sie das Mikrobiom verändern. Deswegen bin ich auch, was das Nelkenöl-Tampon betrifft, vorsichtig. Mhm. Na, ich finde es besser, wir versuchen von Anfang an hormonell das so zu machen, dass sich der Gebärmutterhals von selber verkürzt und weich wird, als von außen. Wenn es aber dann doch notwendig ist, finde ich tatsächlich manchmal sogar die medikamentöse Lösung besser als die mit den ätherischen Ölen, weil ätherische okay. Öle schon auch, wie gesagt, ganz viel Mikrobiom zerstören können.
Ja, das ist total spannend, weil man ja denkt, das ist so minimalinvasiv sozusagen mhm. irgendwie. Das ist wirklich total spannend und ich denke immer wieder an in das Interview mit Dr. Luven, das mhm. Findet ihr, die ihr gerade zuhört oder zuschaut, auch im Podcast. Da muss ich immer wieder dran denken, dass er eben meinte, die Ernährung hat so einen großen Einfluss darauf, dass eben das Prostaglandin dann gut andocken kann und eben auch den Muttermund eben weich und bereit
macht. Auf jeden
macht.
Fall. Also mhm. diese Vorbereitung auf die Geburt, auch mit der Ernährung, ja. ist total wichtig.
Ja. Kurzer Abstecher zum Himbeerblättertee.
Okay, der Himbeerblättertee, ja. Genau. Auch da ist es so, dass ich sage, Himbeerblättertee ist ein gutes Mittel, um das Gewebe weich zu kriegen, mhm. sollte aber bitte nur von Frauen verwendet werden, die festes Gewebe haben.
Okay.
Wenn Frauen jetzt schon Probleme haben mit ihrem Gewebe, das sehen sie darin, dass sie zum Beispiel ganz viele Risse an der Haut haben mhm. oder Probleme mit Zellulitis, mit weichem Gewebe, dass das Gewebe nicht so gut zusammenhält, also Krampfadern mhm. rauskommen oder mhm. überhaupt Gewebeprobleme, dann würde ich keinen Himbeerblättertee empfehlen, mhm. weil das auf jeden Fall auch so ist, dass der das Gewebe noch mal weicher macht. Mhm. Und damit kann man auch tatsächlich schlimmere Verletzungen hervorrufen bei der Geburt, wenn das mhm. Gewebe zu sehr aufgelockert ist. Also mhm. eine bestimmte Straffheit ist auch wichtig. Mhm. Das macht es jetzt natürlich nicht einfacher, gerade für die Frauen, die keine gute Begleitung haben. Aber es macht, finde ich, umso deutlicher, wie wichtig es ist, dass sich die Frauen eine gute Begleitung suchen. Na, dass sie die Möglichkeit haben, dass jemand Professionelles sie in dieser Zeit begleitet und ja, ihnen auch helfen kann bei all diesen Themen. Was würdest du jetzt mich betreffend empfehlen?
Ganz genau, dass es sehr individuell ist, ne?
Mhm. Genau, es gibt nicht so diesen einen Weg für alle. Mhm. Aber das ist ja sowieso eigentlich bei allen Dingen so.
Ja.
Wir haben so eine salutogenetische Betreuungsmethode bei uns im Geburtshaus. Das heißt, wir gehen eigentlich immer davon aus, dass die Frauen alles mitbringen, was sie brauchen und mhm. dass sie von uns eigentlich gar nichts übergestülpt brauchen und dass sie einfach gut auf sich hören müssen, mhm. um herauszufinden, was sie brauchen. Und deshalb ist es zum Beispiel bei uns so, dass die Frauen, wenn sie von uns betreut, begleitet werden, nicht unbedingt einzelne Empfehlungen für Dinge bekommen, mhm. sondern wir immer individuell gucken und eigentlich aus den Frauen alles herausholen.
Mhm.
Das heißt, eine Frau kommt zu mir und sagt, hey, meine Geburt geht nicht los, was soll ich tun? Und meine erste Frage ist, was hast du denn schon gemacht? Und dann kann sie schon mal aus sich heraus überlegen, mhm. was sind denn die Dinge, die ich gemacht habe? Und was ist denn dein Impuls? Was hast du denn Gefühl? Woran könnte es liegen? Und dann finden sie ihn eigentlich. Mhm. Na, dann finden sie diesen Punkt. Also das Wichtigste ist da wirklich gut auf sich zu hören und auch zu vertrauen, sich nicht verunsichern zu lassen. Es gibt nicht die perfekte Geburtsvorbereitung, mhm. für jeden die gleiche.
Mhm.
Es gibt einfach nur für jede Person ganz unterschiedliche Dinge, die sie braucht.
Ja, ja, absolut. Und da sind wir wieder bei diesem Kontakt, ne, zum, mhm. zum Unbewussten, zu der Körperintelligenz, zum Baby. Und diesen Kontakt kann man total aufbauen in der Schwangerschaft und kann man auch schulen. Und wenn man dann merkt, oh, so langsam werde ich nervös, ist vielleicht dann das noch kein zu später Zeitpunkt, um da in den Kontakt zu gehen.
Es ist wirklich nie zu spät.
Ja.
Auch man kann immer mit dem Kind in Kontakt kommen oder auch mit dem eigenen Körper. Ne?
Ja, genau.
gibt keinen Zeitpunkt, an dem ich sagen würde, ach nee, jetzt brauchst du es nicht mehr probieren, jetzt ist es zu spät. Das ist
ja, das könnte 18 sein und man kann auch in Kontakt gehen mit dem Kind und mit seinem
Körper. Auf jeden Fall.
Ja, das meine ich ganz ehrlich. Also, weil manchmal ist man da auch so im Alltag mit den Kindern und ist da am Versorgen und am Pflegen und dann braucht es dann auch manchmal so einen Moment, wo man sagt, hey, Moment, wie geht's dir eigentlich wirklich?
Genau, was ist eigentlich bei dir?
Ja, und was ist bei mir? Wie fühle ich mich mit dir? Wie fühlst du dich mit mir? Ja, habe ich jetzt auch ganz spannende Gespräche mit meinen erwachsenen Kindern oder fast erwachsenen Kindern, ja.
Spannend.
Mhm.
Ja. Ja, das darf eigentlich nie aufhören. Also
und
ich glaube auch, dieser Kontakt, der darf einfach weiter wachsen. Und es gibt nicht so diesen Punkt, an dem man sagen kann, jetzt geht das nicht, jetzt ist es vorbei oder jetzt ist es noch nicht so weit oder so.
Ja.
Man kann zu jedem Zeitpunkt den Kontakt suchen und auch versuchen, immer wieder neu aufzuwickeln. Ja, auch gerade so in Kontakt mit sich selbst zu bleiben, ist gar keine so einfache Aufgabe.
Ich glaube auch nicht, dass es so ein bei sich selbst bleiben so wirklich gibt. Also außer vielleicht, wenn man so erleuchtet ist und als Nonne oder Mönch irgendwo auf einem Berg sitzt, stelle ich mir immer so vor, wenn man quasi nichts anderes zu tun hat, außer mit sich selbst in Kontakt sein, wenn man so in der Rush-Hour des Lebens gerade drin ist mit drei Kindern und so weiter, dann ist ganz normal, dass man nicht die ganze Zeit mit sich in Kontakt ist. Ich glaube, es ist einfach wichtig, immer mal wieder Momente zu finden, wo man sozusagen bei sich eincheckt und wirklich schaut, wie geht's mir eigentlich und was fühle ich eigentlich? Und da gibt es so viel Weisheit und ich finde es schön, dass du das auch nochmal so betonst, dass wir dieses Wissen halt in uns haben, dass unsere Körper wissen, wie Geburt geht und wir dieses Wissen intuitiv haben. Und das kann man eben auch gut unterstützen.
Darauf kann man sich auch wirklich verlassen. Also das ist wirklich ein Punkt, wo ich sagen muss, unsere Menschheit wäre längst ausgestorben, wenn es nicht einfach funktionieren würde. Ne? Mhm. Es funktioniert, das ist ein System, das dafür gebaut wurde, dass es einfach wirklich perfekt funktioniert.
Ja.
Wir müssen nur versuchen, das auch zu lassen. Also es muss einfach arbeiten dürfen, dann funktioniert es auch gut.
Ja, wie Herz-Kreislauf-System auch oder Verdauungssystem oder was auch immer, ne, in unserem Körper.
Und das Gute ist ja auch, dass wir in einem Zeitalter leben, wenn mal irgendetwas nicht funktioniert aus irgendwelchen Gründen, ne? Wenn man eine Krankheit hat oder irgendetwas, dann gibt es auch dafür immer den Plan B.
Mhm.
Und das ist so das Coole.
Ja,
da kommen wir wieder so auf den Anfang unseres Gesprächs vorhin. Ja. Na, dass es einfach auch so eine gute Zusammenarbeit zwischen den Hebammen und den Ärztinnen braucht, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dass wir einfach gemeinsam dafür da sind, die Frauen gut zu begleiten durch diese Zeit.
Mhm.
Und bei den Frauen ist es auch super wichtig, dass sie auch alles da sein lassen dürfen, was da ist.
Mhm.
Na, auch gerade bei der Geburtseinleitung, wenn es wirklich in eine Geburtseinleitung gehen sollte, auch medikamentös in die Klinik zum Beispiel, eins der wichtigsten Punkte finde ich immer, ihr dürft auch einfach alles laufen lassen. Ihr dürft weinen, ihr dürft eure Emotionen haben,
absolut.
Ihr dürft auch enttäuscht sein, wenn es anders läuft, als ihr euch das vorgestellt habt.
Das ist ganz wichtig, weil das ja auch manchmal so eine Hürde ist, ne?
Genau.
Also wenn dieser ganze Druck so da ist, das merke ich auch immer wieder, ne? Und dann wird das mal losgelassen und die Gefühle werden wirklich zugelassen und gefühlt und geweint, dann geht's plötzlich los.
Ja, total.
So. Genau.
Das ist dieses, wenn man dieses die ganzen Emotionen festhält, dann weiß der Körper auch, okay, jetzt ist noch nicht der sichere Ort.
Mhm.
Und wir können nur am sicheren Ort wird losgelassen. Und dann ist es natürlich auch klar, dass der Körper denkt, vielleicht ist dann hier auch nicht der sichere Ort, um zu gebären. Wir wollen ja einen den besten Ort für unser perfektes, kleines, neues Lebewesen und nicht irgendeine Unsicherheit. Und deshalb es ist es auch so wichtig, dass man Raum gibt für die ganzen Emotionen, die da sind und für alles, was in einem steckt, dass der Raum da ist, dass es ausgelebt werden darf und die Frauen eben auch die Möglichkeit haben, da so ganz wirklich bei sich zu sein.
Ja, ja.
Mit allem, was dazugehört, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, diese Emotionen zuzulassen. Auch es darf ja auch, kann auch sein, dass es Wut ist, ne? Dass es einfach anders läuft, als man sich das jetzt vorgestellt hat.
Absolut.
Oder eine totale Traurigkeit. Aber das ist okay. Das darf da sein. Also, wenn die Emotionen da sind, dann sollen die am besten fließen. Dann funktioniert auch die Geburt danach viel besser.
Ja, du hattest vorhin auch gesagt, dass diese Sensibilität, die wir haben, wenn wir schwanger sind, ein wichtiger Punkt ist. Aber darauf wolltest du nochmal zurückkommen.
Ah, ja.
War das?
Schön, dass du
eigentlich
mich erinnerst.
Schon, was du gerade gesagt hast, dass nicht die Gefühle nur gefühlt werden dürfen.
Auf jeden Fall. Das ist der wichtigste Punkt daran. Mhm. Aber auch, dass unser Gegenüber, also die Menschen, die uns begleiten, ob das jetzt die Begleitpersonen sind, die uns zur Geburt begleiten oder auch die betreuenden Personen, dass die einfach auch eine Sensibilität dafür entwickeln, dass sie wissen, dass die schwangere Person ein ganz starkes Bindungsbedürfnis hat. Na, diese Bindungshormone, die da auf einen runterprasseln oder in einem aufkommen, gerade so zum Ende der Geburt hin, das ist nochmal richtig
zum Ende der Schwangerschaft hin,
in Richtung Geburt so. Mhm. Das ist nochmal richtig stark. Mhm. Also Frauen haben einfach ein extremes Bindungsbedürfnis in dieser Zeit. Und das kann man sich auch wieder aus jetzt dieser Höhlentheorie heraus erklären, dass es ja klar ist, wir sind einfach, wenn wir gebären und auch in der Zeit danach, brauchen wir besondere Hege und Pflege. Wir brauchen jemanden, der sich um uns kümmert, der Feinde von uns fernhält, uns was zu essen bringt, uns was zu trinken bringt, weil da sind wir einfach abhängig. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das dürfen wir sein. Das ist auch nochmal was wir akzeptieren müssen, dass wir in dieser besonderen Zeit wirklich auch einfach Hege und Pflege brauchen. Mhm. Da geht dann ja auch das Wochenbett direkt nach der Geburt los und so. Aber diese verstärkte Bindungshormon, das da aufkommt, das ist auch richtig zum Schutz, um eben das Neugeborene davor zu schützen, dann alleine dazustehen. Mhm. Und dem Raum zu geben, das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Mhm. Na, weil oft ist es so, dass wir durch die Gesellschaft, in der wir leben, immer perfekt sein müssen. Wir dürfen eigentlich unsere Emotionen nicht in der Öffentlichkeit zeigen und wir dürfen nicht unsere Schwäche zeigen, sozusagen. Wir werden immer so, die Frauen müssen richtig stark sein, alles schaffen und sofort wieder aufstehen, am besten das Kind gebären, sofort den Haushalt weiterführen und so weiter. Mhm. Und das ist Quatsch. Das ist echt eine falsche Idee. Mhm. Das ist in unserer Gesellschaft leider total, hat sich total in eine falsche Richtung entwickelt.
Ja, das stimmt.
Ganz viele andere Kulturen der Welt machen das noch richtig. Also wenn man nach Asien, nach Südamerika, nach Afrika guckt, in anderen Kulturen ist es wirklich so, dass die Frauen um den Geburtszeitraum herum gepflegt und gehegt werden und gerade im Wochenbett auch diese Ruhe haben und wirklich nehmen dürfen. Jetzt bin ich ganz weit von Geburtseinleitung entfernt. Das
aber
tut
vielleicht
mir leid.
Auch nicht, weil ich glaube, genau diese Hege und Pflege könnte eben vor der Geburt auch schon hilfreich
auf
sein,
jeden
um
Fall.
Die Geburt eben auch überhaupt in Gang zu bringen. Weil wenn die ganze Zeit das Unbewusste denkt, oh, bin ich überhaupt gut versorgt.
Wenn das gehalten wird. Ne? Also,
genau. Ja, aber also, weil das ist ja eben, ich meine das auch wirklich so mit einer Körperintelligenz. Da ist eine Intelligenz dahinter. Wenn da ein Gefühl ist von, ich bin hier eigentlich nicht wirklich gut versorgt, dann hält vielleicht auch der Körper ein Stück weit zurück, weil er sagt, ich muss aber gut versorgt sein, weil ich kann sonst hinterher nicht überleben mit meinem Baby. So.
Ganz genau. Deswegen ist ja eben das so wichtig, dass auch die Begleitpersonen wissen, dass dieses Bindungshormon auch so stark ist. Ne? Das ist einfach, dass die Frauen ganz, ganz oft das Bedürfnis haben, in Arm genommen zu werden.
Ganz genau.
Dass jemand da ist, der ihnen sagt, hey, ich bin da, egal was kommt. Mhm. Und nicht der Partner noch in den Tagen vielleicht noch das und das Meeting und da muss ich nochmal schnell da auf die andere Seite der Welt fahren, weil ich muss das noch schnell erledigen und so. Das tut den Frauen nicht gut. Die brauchen am besten jemanden sicheren um sich rum. Wenn es nicht anders geht, dass der Partner zum Beispiel so einen Job hat, dass er auch wegfahren muss. Oder es keinen gibt. Dann ist es gut, wenn man sich jemand anderen organisiert.
Genau.
Das muss nicht der Partner sein.
Ja.
Es kann auch die Freundin oder die Mutter oder die Schwester sein oder irgendjemand. Eine Doula, also jemand, der, wo man sicher weiß, ich habe jemanden, der sich jetzt um mich kümmert, der da ist oder die da ist und mich hegt und pflegt.
Und das geht oft auch über den Körper selbst. Das finde ich auch total spannend. Ich habe mich in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt, was eigentlich passiert im Körper durch körperliche Nähe, wie Kuscheln oder Umarmung oder Streicheln, gestreichelt werden, dass dadurch wirklich eben ganz tief im Unbewussten, das gespürt wird, es ist alles gut. Also man kann es ganz viel hören am Telefon, ich bin für dich da und so weiter. Es hat aber nicht den gleichen Effekt, wie wenn man wirklich eben, und das hast du gerade so schön gesagt auch, in den Arm genommen wird. Das ist ein Bedürfnis von vielen Frauen, bestimmt nicht allen, aber sehr, sehr vielen kurz vor der Geburt, ne?
Auf jeden Fall.
Ja.
Und manchmal löst es aber auch so totale Irritationen in der Partnerschaft aus, ne? Weil die Partner überhaupt nicht verstehen, dass ihre Frauen plötzlich so ein ganz anderes, starkes Bedürfnis haben, das sie vielleicht gar nicht so von ihnen kennen. Dann sind die verunsichert und es kommt zu Irritationen. Also auch da für alle Begleitpersonen, versucht sensibel damit umzugehen, versucht offen dafür zu sein. Und wenn ihr das Gefühl habt, die schwangere Person ist gerade so ein bisschen am Durchdrehen, also es geht los in so eine Richtung, oh Gott, schaffe ich das alles überhaupt? Dann nehmt euch einfach die Zeit, nehmt sie in den Arm, berührt euch, haltet euch fest, sagt, hey, ich bin da, ich helfe dir, egal was passiert. Das tut so gut.
Ja, absolut.
Und das hilft den Frauen auch, so ein Release zu haben, so richtig loszulassen. Und das ist auch manchmal wirklich das, was es braucht, damit die Geburt losgeht.
Ja, spannend.
Also ich kann euch noch ganz viele Tees und Kräuter nennen, die das auch unterstützen können, aber die braucht es alle nicht, wenn das von den Hormonen des Körpers gemacht wird. Deshalb bin ich auch immer so, finde ich so wichtig, dass wir genau gucken, warum geht eine Geburt nicht los und nicht einfach, dann nimmst du jetzt noch den Tee und nimmst du jetzt noch den Tee, wir probieren jetzt mal das
von außen aus. So, ne? Dieses Fixen,
ja, das
von
braucht
außen.
Es meistens überhaupt nicht. Klar, es gibt unterstützende Sachen, die sind auch richtig gut, die könnt ihr in jedem Geburtsvorbereitungskurs lernen oder auch im Internet ergoogeln, aber das Wichtigste ist, so die Basis in euch selbst zu schaffen, dass es ein guter Ort ist, der oder dass euer Körper bereit ist, loszulassen, Kind zu gebären. Und dann funktioniert das meistens auch.
Voll toll. Ich danke dir, Marisa. Ich finde es sehr, sehr rund und es ist sehr auch so im Einklang mit dem, wie ich das irgendwie sehe, also wie ich auch so Schwangerschaft und Geburt und diese ganzen Prozesse sehe, dass es einfach vor allem wirklich innere Prozesse sind und wenn wir in Verbindung sind mit uns, wir das wirklich ganz gut begleiten können in der Regel. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Es gibt wahrscheinlich tausende Frauen, die das sich anhören und sagen, oh, wenn ich nur Marisa hätte als meine Hebamme, das wäre so schön. Ein paar wenige haben die Möglichkeiten, dich als Hebamme zu haben. Und interessanterweise nicht nur am Ort, an dem du lebst, sondern egal von woher sie auch immer kommen, vielleicht magst du noch ganz kurz über deinen schönen Geburtshof sprechen zum Ende.
Ja, super gerne. Erzähle ich da noch kurz was. Genau, wir haben ein Geburtshaus gegründet vor 5 Jahren. Und das wurde eben, ist nicht nur ein normales Geburtshaus für die Menschen, die außenrum leben, sondern eben auch offen für alle Menschen, die von überall herkommen, weil sie keinen Ort bei sich haben, wo sie gut gebären können oder die auch bewusst sagen, ich möchte mir die Zeit nehmen, rund um die Geburt einfach auch eine Auszeit von zu Hause zu haben. Das kann auch zum Beispiel sein, dass sie nicht wollen, dass so viel Besuch nach der Geburt kommt oder so, ne? Da gibt es die unterschiedlichsten Gründe. Und dann dürfen die Menschen zu uns auf den Hof kommen und 6 Wochen bei uns auf dem Hof mit uns leben. Also es gibt Wohnungen und es gibt eine Jurte mittlerweile.
Wie schön.
Ja,
ich muss wieder kommen.
Ja, die musst du dir mal angucken.
In der Uckermark ist das übrigens, genau.
So eine Stunde von Berlin entfernt ungefähr haben wir einen großen Hof mit ganz viel Grün außenrum, mitten im Naturschutzgebiet.
Das ist wunderschön.
Aber was auch ganz schön ist, dass es so in der Dorfmitte liegt, also so in der Mitte der Gesellschaft, um einfach auch nochmal so den Menschen außenrum zu zeigen, Geburt ist was ganz Normales, das darf in unserer Mitte passieren. Also es hat so ein bisschen von beiden, man kann da einfach sein und ganz in Ruhe sich darauf vorbereiten, zu gebären und auch ganz in Ruhe ankommen, wenn das Baby dann geboren ist, mit der Betreuung von uns. Und ich freue mich, dass wir tatsächlich so viele Familien schon bei uns hatten. Und wir hatten dieses Jahr im Sommer das 100. Baby gefeiert, Wahnsinn. Das bei uns geboren ist.
Ja,
und
Wahnsinn.
Haben alle 100 Familien eingeladen. Oh. Und es sind auch wirklich viele Menschen gekommen. Wir haben so ein Sommerfest gemacht.
Ja.
Richtig, richtig schön.
Ja.
Und haben gefeiert, dass so viele Menschen schon bei uns geboren wurden. Und ich möchte nächstes Jahr wieder ein Sommerfest machen. Also
es gibt
auf jeden Fall, seitdem sind auch schon wieder 21 Babys mehr geboren.
Wahnsinn. So toll. Und es ist wirklich ein ganz, ganz schöner Ort, den ich auch schon mal besuchen durfte. Unsere erste Podcast-Folge gemeinsam haben wir dort aufgenommen. Und ja, es ist einfach immer wieder total schön, mit dir zu sprechen. Ich danke dir sehr, dass du extra den weiten Weg nach Berlin und Teltow auf dich genommen hast.
Super gerne. Ich komme auch wieder.
Unbedingt. Das haben wir schon gesagt.
Freue ich mich. Vielen, vielen Dank auch. Ich finde es natürlich toll, dass es die Möglichkeit gibt, dass so viele Frauen das auch hören können, ne, weil es einfach so wichtig ist, auch über diese Dinge mal zu sprechen, dass Geburtshilfe einfach auch viel Physik ist und dass es wirklich das einfache Mittel helfen können und gar nicht unbedingt immer so viel außenrum gemacht werden muss.
Absolut.
Und das Wichtigste ist ja sowieso, finde ich, dass die Frauen einfach bei sich ankommen und bleiben dürfen. Mhm. Das ist so der Hauptpunkt. Deswegen finde ich es auch immer wieder so schön, mit dir zu sprechen, weil du auch so viele Impulse nochmal hast und freue mich auch jedes Mal.
Ja, es passt schön auf jeden Fall, finde ich. Schön zusammen. Ja, mach's ganz gut, komm gut zurück auf deinen Hof und bis ganz bald, Marisa.
Vielen Dank, bis bald.
Ja, das war's schon mit dem Interview mit Marisa und ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können an neuen Erkenntnissen. Ich hoffe natürlich, dass du in die Entspannung finden kannst, gut in Kontakt mit dir sein kannst, spürst oder vielleicht auch eine tolle Hebamme an der Seite hast, die dich unterstützen kann jetzt in dieser Phase, wo du vielleicht ein bisschen nervös bist und denkst, hoffentlich geht's bald los. Und ich drücke dir natürlich die Daumen und wünsche dir von ganzem Herzen eine positive und schöne, kraftvolle Geburtserfahrung. Wenn du magst, dann kannst du uns sehr gerne auch schreiben. Auf Instagram zum Beispiel findest du mich unter die.friedliche.geburt und auch Marisa ist auf Instagram aktiv. Das verlinke ich dir natürlich gerne auch in den Shownotes und du findest auch wieder einen Post zur heutigen Podcast-Folge und darunter auch Marisas Account verlinkt. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen, wie gesagt, alles Gute und bis bald. Deine Christine.